herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adlerblick, dem Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Heute freue ich mich, unseren Top-Consultant Michael Benedikt begrüßen zu dürfen. Und wir werden mit ihm über ganz viele Themen reden, die Unternehmer im Moment bewegen, rund um betriebswirtschaftliche Themen, um Kosteneffizienzen, um Risk Management, um True Crime, ja, und was es da noch so alles gibt. Also, viele Impulse und viel Spaß bei der heutigen Ausgabe. Ja, lieber Michael, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Du bist ja zum zweiten Mal unser Gast und wir haben vor einigen Monaten, da warst du gerade neu im CEC-Team, haben wir darüber gesprochen, was du so zukünftig alles machen darfst, kannst, sollst im Rahmen von CEC. Und jetzt sind einige Monate rum und die CEC Finance ist mittlerweile seit Jahresanfang am Start und es ist ganz schön viel passiert. Und ihr macht auch richtig viele Veranstaltungen und überall, wo ich jetzt so hinkomme, höre ich, oh, ich war auch auf dieser True Crime Veranstaltung, die war ja mal richtig gut. Und andere sagen zu mir, was macht ihr denn bei dieser True Crime Veranstaltung und so. Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch da heute noch mal ein bisschen Licht da reinbringen, was da wirklich passiert und was halt sonst noch so alles im Rahmen der CEC Finance passiert und passiert ist in den letzten Monaten, welche Erfahrungswerte es so gibt. Und deswegen steigen wir da gleich mal ein. Und für die, die dich noch nicht kennen, empfehlen wir, die erste Ausgabe zu hören. Nein, solltest du vielleicht doch noch mal kurz so 2, 3 Sätze sagen, wer du bist und was und wo du herkommst und so weiter. Und dann steigen wir ein.
Super. Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Auch, dass ich das zweite Mal hier schon mit dir den Podcast aufnehmen darf. Ja, ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Michael Benedikt, 52 Jahre alt, bin verheiratet, 3 Kinder. Wir wohnen hier in Frankfurt. Und ich bin seit letztem Sommer Teil der CEC-Familie und ich muss sagen, dass es mir ausgesprochen viel Spaß macht, dass es ganz tolle Leute im Team sind, aber auch, dass wir ganz viele hervorragende Kunden haben, Klienten haben, für die es unglaublich viel Spaß macht zu arbeiten. Vielleicht ganz, ganz kurz 2, 3 Sätze zu meinem Werdegang. Ich habe irgendwann bin ich 99 fertig geworden mit BWL in Frankfurt und war anschließend einige Jahre bei Arthur Andersen, später dann Ernst & Young im Bereich Wirtschaftsprüfung und war dann viele Jahre in Leitungsfunktionen in verschiedenen Konzernen und habe dadurch eigentlich auch wirklich gelernt, wie im Konzern Finanzabteilungen funktionieren, wie man Planungsrechnungen aufbaut. Ich habe natürlich auch verstanden, dass in so einem Konzern die Muttergesellschaft über die Finanzteams eigentlich die ganzen Landesgesellschaften steuert, indem sie Vorgaben machen, indem sie dann auch relativ strikt sind, wenn diese Vorgaben eben nicht eingehalten werden, nicht eintreten und dass man dann, wenn man Pech hat, vielleicht als Landesgesellschaft auch mal so ein bisschen an die Hand genommen wird. Und das will man natürlich irgendwie vermeiden. Also habe da einfach ganz viele Instrumente kennenlernen können, Planungen, aber natürlich auch Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse, das ganze Thema mit den Steuerberatern, mit den Wirtschaftsprüfern, Jahresabschlussprüfungen, Konzernabschlussprüfungen und bin dann irgendwann zu CEC gekommen und begleite tatsächlich auch im Rahmen unseres Standard-Adler-Prozesses Unternehmen, also bei der Organisationsentwicklung und habe aber auch eben eine Rolle in unserer CEC Finance, die ja das ganze Thema betriebswirtschaftliche Beratung bespielt, wo es ja ganz oft darum geht, etwas gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln in deren Finanzbereich. Also sei es jetzt so etwas wie eine Budgeterstellung. Wir haben vielleicht ein mittelständisches Unternehmen, hat eine ganz kleine Finanzabteilung, die machen, was sagtest du?
Michael, Podcast kommt daher.
Wir sind schon zu weit.
Dass sich unterhält, ja. Und ich habe dich nicht angekündigt als einen Impulsvortrag. Aber das ist die große Aufgabe des Moderators, ja. Du weißt ja, wie es beim Doppelpass zugeht, wenn der Michael Kallmund, der Rainer Kallmund loslegt. Der Michael Kallmund.
Erstmal stoppen.
Ja, genau. Der Michael Kallmund legt gerade los. Von daher war es schon richtig. Also von daher, bevor du jetzt hier durchziehst und ich dann noch dich abmoderiere, an der Stelle, sei mir erlaubt, mal reinzugrätschen und zu sagen, Michael, weißt du, was ich dir nochmal sagen will, so nach dem einen Jahr? Mir macht die Zusammenarbeit ja auch richtig Spaß.
Dankeschön, Dankeschön.
Ja, also wir arbeiten jetzt wirklich, das muss man jetzt mal, das Jahr ist schnell vergangen, das muss man
Ja,
wirklich sagen.
ja.
Und mir macht es auch großen Spaß, ja, das kann ich nur mal so zurückspiegeln. Bist eine echte Bereicherung für unser Team. So, bevor du jetzt ja weitermachst, deine Expertise, wo du herkommst, glaube ich, die haben alle verstanden. Und du hast auch gerade schon losgelegt und hast gesagt, ja, die Organisationsentwicklung ist natürlich ja unser Steckenpferd.
Ja.
Und wir dürfen nicht vergessen, die Führungskräfteentwicklung, das Personal Coaching ist ja auch das, was wir jetzt auch ganz massiv angeschoben haben. Also CEC Impulsgeber GmbH erzielt auch wirklich richtig Erfolg gerade. Da sind wir auch mega stolz alle drauf. So, und jetzt kommt das CEC Finance Thema noch dazu, wo mich einige ja gefragt haben, wieso machst du das denn jetzt schmaler? Ja, wieso macht das denn jetzt CEC? Ihr kommt doch immer von dieser Menschseite. Und Organisationsentwicklung und jetzt auf einmal betriebswirtschaftliche Beratung, das können auch die Steuerberater. Und da haben wir ja auch gute Kontakte, muss man sagen. Wir arbeiten ja auch mit Steuerberatungskanzleien da sehr gut zusammen. Aber warum jetzt bei uns dieses Thema CEC Finance? Ja, und da würde ich dich bitten, du hast gerade schon angefangen, aber ich würde es gerne nochmal unterstreichen. Michael, sag uns nochmal, aber jetzt nicht wieder 15 Minuten am Stück, ja. Was macht die CEC Finance? Was sind die Säulen der CEC Finance?
Also im Grunde würde ich sagen, sind das im Wesentlichen drei Bereiche. Wir haben tatsächlich einmal den Bereich Risikomanagement, wo es um das Thema geht, Versicherungsanalyse. Das wird im Wesentlichen abgebildet dem Kollegen Davide Introvigne, wo es also wirklich darum geht, eine Versicherungs-, also die, ein Überblick über die Versicherungsverträge einfach zu erlangen und da einfach mal wirklich zu verstehen, zahlt die Versicherung eigentlich im Haftungsfall? Und wir kommen später nachher auch noch zu dem Thema, zu dem Thema Cyber Security Versicherung, wenn wir über das Thema True Crime sprechen. Das ist ja ein neuer Bereich, neues Leistungsangebot, was wir gerade entwickeln. Aber das ist eigentlich so, dass das der erste Bereich. Also eine Analyse, was sind die Risiken und sind wir gegen die Risiken richtig und adäquat abgebildet und geschützt, wenn es zu einem Versicherungsfall kommt. Erstmal
Und
ganz einfach.
ganz wichtig möchte ich nur noch mal unterstreichen, auch weil mich da auch einige drauf ansprechen, ja, dass es halt unabhängig von allem passiert. Das heißt also, natürlich ist es kein Versicherungsvertreter, es ist noch nicht mal ein Makler, ja,
Nee.
sondern es passiert komplett unabhängig mit jeglicher Neutralität und höchster Beratungsexpertise, sondern es geht wirklich darum, er hat eine hohe Kompetenz, er ist ein super Experte in dem Jahr, aufgrund seiner Vita natürlich, ja. Und er schaut sich das an und schaut wirklich völlig neutral drauf und guckt dann, was man entweder mit den Versicherungspartnern, die man eh hat, besser machen kann oder eventuell, wo es bessere Lösungen gibt. Aber völlig neutral. Ja, und das, glaube ich, ist die Besonderheit. Das muss man an der Stelle auch nochmal rausarbeiten. Ja, dass wir da jemanden haben, der das ohne jegliche Hintergrundgedanken neutral checkt. Ist das Unternehmen richtig aufgestellt an dieser Stelle?
Ja,
Ja.
genau. Ja, ganz korrekt. Das ist kein Makler. Da soll im ersten Schritt überhaupt nichts verkauft werden, sondern es soll nur überlegt werden, analysiert werden, sind die richtigen Versicherungen überhaupt abgeschlossen.
Genau.
Ja.
Zweite Säule.
Dann würde ich ein bisschen so die NSC, die New Solution Consulting, in den Arm nehmen. Die ist zwar nicht genau, gehört zwar nicht so unmittelbar zur Finance, aber ist im Grunde eine Schwestergesellschaft. Und da geht es ganz klar um das Thema Effizienz. Steigerung, Effizienzoptimierung. Da haben wir als Beispiel eben das ganze Thema Energieberatung, die dann in einigen Fällen, die jetzt auch schon stattgefunden haben, zu wirklich horrenden Einsparungen bei den Energiekosten führen. Das sind dann vielleicht auch tatsächlich relativ energieintensive Unternehmen gewesen, aber die haben wirklich im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich monatlich Kosten einsparen können.
Monatlich,
Ja,
genau.
also ich
Ja.
glaube, das waren so, was ich gerade war, das oder waren knapp 100.000 Euro pro Monat, also im Jahr bestimmt eine gute Million. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Da arbeiten wir mit der Frau Wittner zusammen, das ist sehr erfolgreich. Und da haben wir quasi so im Schlepptau, will ich es ganz freundschaftlich nennen, die New Solution Consulting, die eben diesen Bereich abbildet mit ihren Partnern. Und der nächste Bereich
Also
ist.
ich will auch dazu noch mal was mit ergänzen auch, ja, weil ich ja auch durch meine Klienten viele Erfahrungen jetzt auch höre, ja, und ist auch da wieder spannend. Also nur wenn man das Energiethema nimmt, da war ich ganz skeptisch und habe gesagt, also das hat doch jeder top verhandelt und da ist doch jeder gut aufgestellt, ja. Und ich habe gerade bei dem Klienten, wo du es angesprochen hast, die hatten ja gerade neue Verträge abgeschlossen, ja, und waren der Meinung, sie sind wirklich top, top, top aufgestellt. Und als dann die Tina Bitterer das Ganze analysiert hat und hat denen dann gesagt, was möglich ist, ja, die konnten es überhaupt nicht akzeptieren, dass sie gerade einen anderen Vertrag abgeschlossen hat, der sie jetzt noch eine Zeit lang bindet, weil sie gesehen haben, was sie da verlieren jetzt, dass sie das nicht direkt machen können und erst, glaube ich, ein Jahr dann erst brauchen, um das umzustellen. Also das ist schon wirklich ein Hammer. Und wir haben bei kleineren Unternehmen jetzt in der Relation, Fitnessbranche zum Beispiel, bei einem Klienten gerade ja 45.000 Euro im Jahr.
Ja,
Ja,
was auch schon wahnsinnig viel Geld ist für
die
einen.
ja nicht so energieintensiv sind, aber ich meine, über was für eine Summe reden wir da? Ja, und das konnte ich gar nicht glauben. Also von daher, das ganze Thema Effizienzsteuerung, ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz spannender Ansatz.
Ja, und ist nicht viel Arbeit, ne? Darf man auch nicht
Ja,
vergessen.
genau.
Es ist ja nicht so, dass da irgendwas groß gemacht werden muss und es dauert jahrelang, sondern es ist relativ schnell und easy peasy wird da Geld gespart. Das ist wunderschön. Und der dritte Bereich, der umfasst eigentlich so mehrere Bereiche. Das ist so, ich würde es mal nennen, und Unterstützung von unseren mittelständischen Kunden bei Optimierung von deren eigenen Finanzprozessen. Sei es jetzt sowas wie, wir bauen mit einem Kunden eine Budgeterstellung, einen Budgeterstellungsprozess auf. Oder es ist ein kleines Unternehmen, die haben eine Buchhaltung, die stellen Rechnungen, die machen die Monatsabschlüsse, die machen in Kooperation mit einem Steuerberater diese üblichen Jahresabschlüsse, die BWAs, alles, was wir so aus diesem DATEV-Umfeld können. Aber die wollen einfach eine Liquiditätsplanung entwickeln. Die wollen einen Forecast-Cycle entwickeln, wo die alle 3 Monate schauen, stimmt mein Budget noch, was hat sich geändert, wie muss ich das Budget so anpassen, dass ich einen Forecast habe, einfach um neue Änderungen einfließen zu lassen, um vielleicht auch gewappnet zu sein für Herausforderungen. Einfach, ich muss ja die Risiken sehen und dementsprechend handeln können. Ja? Und nicht nur, das gibt es auch oft, und das ist ja eine ganz schöne Situation, wenn es so funktioniert. Nicht nur Management by Bank Account. Ja? Also wenn ich als Unternehmer immer nur am Ende des Monats auf mein Bankkonto gucke und es will immer mehr, dann mache ich wahrscheinlich vieles richtig und dann muss ich mir auch keine große Gedanken machen über das Thema Liquiditätsplanung. Aber der Wettbewerb wird schärfer. Ja? Es gibt überall Fachkräftemangel. Alle die Themen, die wir haben in Deutschland. Und das führt in der Regel dazu, dass dieses alte Kassenbestandswesen nicht mehr funktioniert. Was fällt da noch rein? Da fällt natürlich, also Thema Liquiditätsplanung hatten wir. Da fällt rein auch das Thema Entwicklung eines Projektcontrollings. Ich war lange Jahre Finance Director bei einer Digitalagentur. Das ist natürlich in der Werbebranche ist das natürlich das Brot- und Buttergeschäft. Man macht Projekte, man kriegt einen Auftrag, der Projekt wird abgewickelt und es gibt Probleme, man muss mehr arbeiten, nachleisten. Und diese Projekte im Blick zu haben, ist natürlich elementar entscheidend für ein Unternehmen, also was ein Projektgeschäft hat, ob es erfolgreich sein kann oder nicht. Also wäre auch ein klassischer Bereich. Oder einfach mal einen Monatsabschlussprozess analysieren. Wir hatten jetzt einige Fälle von Kunden, die einfach viel zu lange brauchen, um Monatsabschluss fertig zu machen. Die warten dann 5, 6 Wochen, bis dann die Bücher geschlossen werden. Hintergrund ist oftmals, man ist dann von der Umsatzsteuer in der Dauerfristverlängerung und man will das so genau wie möglich machen, dass es da auf den Cent genau passt. Und man nutzt aber gar nicht die Möglichkeit, den Monatsabschluss und das Ergebnis und die Analyse, den Review, also dazu zu nutzen, um die Organisation zu steuern. Also zu schauen, wie war eigentlich der letzte Monat und lief der gut oder lief der schlecht und was muss eigentlich in den nächsten Monaten anders laufen. Dass man einfach solche wie ich finde, kleine Änderungen vornimmt, um am Ende vielleicht zusammen mit der Entwicklung eines Forecast-Modells einfach große Wirkung entfalten zu können.
Werbung.
Betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsvorsorge sind natürlich ein ganz zentrales Thema, an dem ich als modernes, gut aufgestelltes Unternehmen nicht wirklich vorbeikomme. Und wie mache ich das jetzt in meinem Unternehmen? Also wie führe ich ein System und Angebote ein, die für meine Mitarbeiter wirklich die richtigen sind? Und das ist nicht damit getan, das mal eine Rückenschule ja, zu machen oder den Lauftreff zu organisieren und vielleicht auch dann die Bonbons, die da sonst immer stehen, durch eine Obstschale auszutauschen. Ich glaube, das haben viele mittlerweile verstanden, aber trotzdem sind ihnen die richtigen, dauerhaften Lösungen noch nicht eingefallen. Und dass das Ganze natürlich auch eine professionelle Analyse ja, braucht, dass es natürlich dann eine entsprechende Begleitung auch braucht und dass es natürlich auch hier, und das kommt aus meinem Munde ja nicht so von ungefähr, dass es auch einen Prozess braucht, um natürlich dann auch über eine entsprechende Zeitdauer diese Dinge natürlich auch umzusetzen, in Nachhaltigkeit zu bringen, die Mitarbeiter immer wieder zu diesen Themen abzuholen, zu überprüfen, ob die Maßnahmen auch ankommen, welchen Nutzen sie bringen, welche Wirkung sie erzielen und so weiter. Dazu braucht es natürlich eine professionelle Begleitung und einen entsprechenden Partner. Und deswegen, wir arbeiten da sehr gerne mit der Nicole Thomas zusammen von Kinetik. Ja, und Kinetik hat da wirklich sehr, sehr gute Expertise. Wer den Podcast gehört hat, den ich mit ihr vor einiger Zeit aufgenommen habe oder ihren Vortrag bei unserer Veranstaltung in Frankenberg, der weiß, dass Nicole Thomas da aufgrund ihrer langjährigen beruflichen Erfahrungen genau weiß, wovon sie spricht. Und sie geht so tief in die Unternehmen, in die Organisationen rein, analysiert hier ganz genau, was da zu tun ist und warum vielleicht auch manche Themen so entstanden sind, wie sie jetzt sind. Und dass das Ganze natürlich dann mit einem entsprechenden dauerhaften Maßnahmenplan in eine Veränderung kommen kann. Und dass das natürlich auch sehr gut harmoniert, wenn das Ganze über unseren Strategieprozess oder Kulturprozess auch entsprechend flankiert wird. Deswegen kann ich es nur empfehlen, sich mal mit der Nicole in Verbindung zu setzen, mal die aktuelle Situation zu beleuchten und dann natürlich zu sehen, wie man die Gesundheit aller Beteiligten im Unternehmen verbessern kann. Und dass natürlich dadurch alle Effekte, für die wir ja alle zusammen antreten, natürlich nochmal flankierend, unterstützend, optimiert werden, ist selbstredend, nämlich dass die Leistungsstärke der Mitarbeiter, die Motivation, der Antrieb natürlich die Folge sind, dass die Krankentagequote natürlich dementsprechend sinkt und dass daraus natürlich, wenn die Menschen mit entsprechender Motivation und Gesundheit agieren, dadurch natürlich auch die Produktivität eine größere wird und die Strahlkraft des Unternehmens nach außen, egal ob es die Empfehlungen sind oder ob es der Kontakt natürlich auch zum Kunden ist. Also von daher einfach mal mit Nicole in Kontakt treten und ich bin sehr gespannt, wer mir demnächst berichten wird, dass er das Thema BGM und BGF jetzt nochmal mit einem ganz anderen Reifegrad versehen will und hier den richtigen Partner gefunden hat.
Werbung Ende.
Und ganz neu, das hattest du ja vorhin auch schon genannt, das sind das ist das Thema Cyberkriminalität. Und du hattest ja gesagt, es gibt diese Roundtables mit True Crime. Und das ist tatsächlich ein neues Produkt, was wir jetzt anbieten, wo wir Roundtables gemeinsam mit dem BVMW, veranstalten, wo wir eben mit drei oder zwei, am Ende sind es drei Experten, Beispiele nennen oder nicht ein Beispiel nennen, sondern konkrete Situationen schildern, was passiert, wenn man morgens ins Büro kommt und die Bildschirme gehen nicht mehr an. Also man wurde als Kunde gehackt oder nicht als Kunde, aber man wurde als Organisation gehackt und man kann nicht mehr auf seine Festplatten, auf seine Server zugreifen. Und dann kommt das Thema Krisenmanagement ins Spiel. Es gibt dort einen Kollegen, der Kevin Strefkinski, der dann ein Beispiel von vor 2-3 Jahren schildert, wo genau das am 27.12., also irgendwie zwischen den Jahren eingetreten ist. Man kommt morgens in die Firma und es geht nichts mehr. Und dann wird relativ schnell klar, irgendwas stimmt nicht. Man hat keinen Zugang zu den Servern. Die IT-Abteilung kriegt den auch nicht hin. Und dann wird es wahrscheinlich relativ schnell klar, dass man gehackt wurde. Dann muss man seine Versicherung informieren, seinen Versicherungsmakler. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und wir haben dort eben gemeinsam mit auch einem wahnsinnig kompetenten Experten für IT-Sicherheit, dem Christian Becker, quasi ein Analysepaket entwickelt, wo wir an 3 Tagen eine Analyse machen von dem ganzen Thema IT-Sicherheit. Wie bin ich aufgestellt? Das sind diese technischen Sachen. Wie gibt es eine Firewall? Wie schwer wird es eigentlich einem potenziellen Angreifer gemacht, überhaupt erstmal reinzukommen in die Organisation? Wenn es dann dazu kommt, wie bin ich aufgestellt im Sinne von Ablaufplänen, die dann ablaufen, wenn ich gehackt wurde? Wer spricht mit wem? Wer wird informiert? Wo finde ich überhaupt die ganzen Handynummern, wenn alles inzwischen digital gespeichert ist? Und habe ich eigentlich einen richtigen Versicherungsschutz über meine Cyberversicherung? Und da haben wir ein sehr charmantes, sehr, wie ich finde, smartes, kleines Produkt entwickelt, um mit wenig Aufwand so eine erste Analyse durchzuführen, die, wie wir finden, ganz viel Sicherheit dem Unternehmen und unseren auch CEC-Kunden bringen kann. Einfach mal, um einen ersten Einblick von wirklichen Experten von außen zu kriegen. Wie bin ich eigentlich aufgestellt? Wie hoch ist das Risiko? Also diese IT-Leute, die erklären mir das immer so, es ist nicht die Frage, ob du gehackt wirst, sondern es ist nur die Frage, wann irgendwann deine Daten
Ja,
nicht, du nicht mehr auf diese Daten zugreifen kannst. Und das kann jeden erwischen. Und wir haben dort was, glaube ich, entwickelt, um einfach mal in die Analyse einzusteigen. Vielleicht am besten Fall mit dem Ergebnis, dass alles wunderbar ist und wir können uns auch wieder alle beruhigen und wir haben die richtigen Versicherungen an Bord und wir müssen gar nichts machen. Aber wir wollen dort einfach unseren Kunden und natürlich auch neuen Kunden die Möglichkeit geben, dort so eine Analyse durchführen zu lassen.
Ich will jetzt da nicht den Roundtable auch vorgreifen, aber ich meine, man muss es ja wirklich nochmal auch kritisch auch reflektieren, dass dieses Thema natürlich ja wesentlich präsenter ist, als wir es alle haben wollen. Und ich habe natürlich jetzt auch durch diverse Vorträge und auch Beschäftigung damit natürlich ja auch einiges dazu erfahren. Es ist ja so, dass ja die meisten Unternehmen schon aktuell gehackt sind. Und dass es ja dazu auch tatsächlich Geschäftsmodelle ja auch genau gibt und Geschäftsmodellanalysen gibt über im Darknet, wo dann genau über Monate dieses Unternehmen sozusagen ja verfolgt wird. Ja, man kennt das Unternehmen besser teilweise und die Zahlen des Unternehmens, jetzt sind wir wieder bei der betriebswirtschaftlichen Beratung. Ja, die Zahlen des Unternehmens kennen die Banken oftmals besser als der Unternehmer selber und haben bessere Controlling-Tools, ja, um zu wissen, wann das Unternehmen in einen Liquiditätsengpass kommt oder nicht, ja, und haben Frühwarnsysteme bei den Banken und die Hacker kennen es auch, ja, und die wissen genau, ob sie zuschlagen, wann sie zuschlagen und die Bildschirme abschalten und welche Summe sie dann vor allen Dingen fordern, dass das Unternehmen an die Schmerzen, die haben da Kalkulationsrechner dahinter liegen, ob das, was das Unternehmen noch aus ihrer Liquidität heraus bezahlen können, dass sie an die Schmerzgrenze gehen und diese Summe bezahlen. Also das ist eine Wirtschaft, ja. Ich habe da auch Zahlen gehört, wie viel Unternehmen es in dem Bereich gibt, ja, wie viele Unternehmen in diesem Bereich arbeiten und wie viel Umsatz die Unternehmen machen, die diese Hackerangriffe vorbereiten. Und du kannst im Darknet ja über entsprechende Lizenzsysteme dich in dem Geschäftsmodell des IT-Hackens quasi beteiligen, ausbilden lassen und es dann durchführen. Ja, so, das ist krass, was da passiert. Ja, und ich habe es ja nun bei einem unserer großen Klienten miterlebt. Wir waren ja mittendrin in so einer Thematik, wie bei 600 Mitarbeitern auf einmal 8 Standorte gleichzeitig alle Lichter ausgehen, alle Bildschirme ausgehen, alle Glastüren verschlossen bleiben, die Kunden nicht mehr rausgehen. Und dann 3 Minuten später das Telefon klingelt mit einer mexikanischen Vorwahlnummer oder bolivianischen war es, glaube ich, und dann erklärt wird, was jetzt zu zahlen ist, auf welches Konto in Bitcoin. Ja, also das ist schon richtig krass. Ja, und da ist aus meiner Sicht, ja, wir haben es ja bei vielen Klienten, machen wir ja auch immer wieder diese Tests, egal ob es Phishing-Mails sind oder irgendwas, dass da fallen die Leute drauf rein. Und brüsten sich anschließend noch und lachen im Unternehmen, ja, dass sie drauf reingefallen sind. Das ist jetzt gerade bei einem aus meiner Sicht sehr professionell agierenden Unternehmen von uns ist das passiert. Und da hat es auch sehr ernste Gespräche gegeben, dass Führungskräfte nachher erzählt haben, ah, ich bin da auch drauf reingefallen, ja, so ein blöder Mist, ja, und so weiter. Und sogar die IT noch da lächerlich gemacht haben, dass die überhaupt sowas macht. Ja. Also ich glaube, dafür fehlt noch das Bewusstsein, absolut, was da wirklich los ist in dem Bereich.
Ja, und ich habe auch jetzt in diesen Roundtables auch das Thema mitgenommen, was du eben sagtest, das ist eine richtige Industrie.
Ja.
Da gibt es wirkliche Profis, die verschiedene Schritte in dieser Prozesskette abarbeiten. Der eine kommt irgendwie rein, der andere spioniert das aus, überlegt, wie die Daten verschlüsselt werden. Also so wie ich es verstehe, werden die Daten nicht gelöscht, sondern die werden quasi verschlüsselt, dass
Ja.
die also nicht weg sind, aber man kann nicht mehr darauf zugreifen. Da werden irgendwelche Backdoors gelegt, das sind eher so alles die Techies. Und dann geht das wie an so eine Art Callcenter, wo man ganz freundlich angerufen wird und wo dann auch man quasi einen Link kriegt, wo man sich Sachen im Darknet anschauen kann, nach dem Motto, bring doch mal einen Beweis, ob du wirklich derjenige bist, der meine Daten gehackt hat. Und dann sieht man eben irgendeine Struktur von der eigenen Datenbank und erkennt daran, ja, der Typ hat tatsächlich mich gehackt und macht eine Kopie von irgendwelchen Übersichten, oder ich weiß nicht genau, wie das genannt wird, um einfach den Beweis zu erbringen, ja, ich bin derjenige, der bei dir eingedrungen ist. Und wie du eben sagtest, diese Hacker sind, ich habe so verstanden, 6, 7, 8 Monate in der Regel schon drin. Die wissen ganz genau, wer überweist da das Geld. Wen kann man vielleicht auch mit irgendwelchen hässlichen Informationen kompromittieren. Also ganz raffiniert, also nicht irgendwo auf gut Glück, sondern ganz gut ausgebildete Hackerorganisationen, teilweise auch staatlich geschützt. Es gibt wohl auch so das russische Modell, wo das fast schon staatlich organisiert ist, weil man damit eben auch Devisen und Geld verdienen kann.
Ja.
Und wo man am Ende über eine sehr freundliche Stimme und wie so eine Art Callcenter eben auch wieder eine Möglichkeit hat, da rauszukommen aus der Organisation. Mhm. Und die haben ganz klar gesagt, es ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann du gehackt wirst.
Genau, und wie. Und ich will auch eine Story noch kurz da erzählen oder nochmal mit auch teilen. Bei einem unserer Klienten, die waren ebenfalls über Monate in allen Prozessen drin, haben das Unternehmen genau beobachtet und analysiert. Und in dem Moment, als das Unternehmen für eine größere Investition an einen Lieferanten ja eine hohe sechsstellige Summe überweisen musste oder sollte, ja, hat genau in dem Moment der Hacker ja im Originalschriftverkehr einfach eine andere Bankverbindung ja platziert. Und die Überweisung ist justament in dem Moment, kurz bevor sie ausgelöst wurde, an die andere Bankverbindung gegangen. Ja. Ein paar Tage später hat der Lieferant angerufen und hat gesagt, Sie wollten mir doch das Geld bezahlen. Ja. Und der Unternehmer hat gesagt, ich habe es Ihnen doch überwiesen. Ja. Es ist doch bei mir auch gebucht. Ja. Und so, nee, bei mir ist es aber nicht angekommen. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass genau das Unternehmen über Monate schon quasi gehackt war und das Geld ist weg. Ja, und jetzt ist die große Frage, greift eine Versicherung?
Ja. Ja.
So, und da sind wir genau mitten im Thema drin und da müssten jetzt unsere Experten Fragen beantworten, Alexander Mohr oder Christian Becker, was da vorher gemacht werden muss, damit man genau hier abgesichert ist. Also deswegen. Also dieses Thema, glaube ich, da müssen wir uns mit beschäftigen. Und da finde ich auch super, dass die Finance hier Lösungen bietet, ja, dass hier Mitarbeiter von uns sind, ja, freie Mitarbeiter, die in unserem Namen da agieren und die hier wirklich qualitativ, das kann man ja auch jetzt eindeutig auch belegen, was man mitbekommt, hier qualitativ wirklich hochwertige Expertise haben.
Absolut, das sind echte Profis. Der Kevin Strefinski war selber quasi Krisenmanager in einem Unternehmen, was gehackt wurde, hat dann auch geschildert, dass dann auch wichtige Leute in der Organisation nicht mehr funktionieren. Also er hatte dann als Beispiel auch genannt, der Geschäftsführer von der einen Organisation, der war dann einfach ein paar Wochen kaum noch zu erreichen. Für den ist eine ganze Welt zusammengebrochen, der ist abgetaucht. Ja. Und andere schaffen es dann irgendwie doch noch aktiv zu bleiben. Aber das kann man natürlich auch vorher ein Stück weit üben. Also wahrscheinlich wird man es nie so hinkriegen, dass man dann vollkommen gelassen ist, wenn man gehackt wurde. Aber man kann eben diesen Krisenfall, diese Notfallsituation planen und ein bisschen vorher die Hausaufgaben machen, um dann wenigstens halbwegs da irgendwie reagieren zu können. Und für alle diese Situationen haben wir wirklich, wie du eben sagtest, ganz tolle Experten parat und haben da ein sehr schönes Paket geschnürt, was man wirklich empfehlen kann.
Also das heißt, Michael, nur damit es auch richtig verstanden wird, entweder ich komme zu so einem True-Crime-Roundtable und ich habe wirklich mit vielen unserer Klienten gesprochen. Ich muss auch selber noch mal kommen. Ich habe mir jetzt noch gar nicht angehört. Und ich habe aber mit einigen gesprochen, die da waren von unseren Klienten, die auch kritische Geister sind, das muss man auch an der Stelle sagen, und die alle echt top begeistert waren. Also die gesagt haben, es wäre ein sehr cooler Abend gewesen. Man hätte teilweise die Nadel fallen können. Und es waren hochkarätige Leute da und das muss eine Top-Veranstaltung gewesen sein. Also man kann entweder diesen True Crime Roundtable besuchen und dann anschließend da über dich mit den entsprechenden Leuten in Kontakt kommen oder man kann dich auch direkt kontaktieren und kann da im Prinzip die Dinge in die Wege leiten. Also man muss auch nicht bis zum nächsten Roundtable warten, das sei nur auch mal gesagt.
Nein, man kann auch einfach im CEC-Büro in Frankenberg anrufen und dann wird einem dort auch geholfen. Also,
ja, das ist schon mal gut. Da bin ich schon mal sehr froh, dass das so ist. Ja, okay, gut, alles klar. Ja, dann, also ich glaube, das Thema ist schon mal wichtig und ist platziert. Und wie geht's weiter? Was kannst du noch berichten und kannst du noch erzählen aus der Welt der CEC Finance?
Werbung.
Wer traut sich denn noch, bei diesen turbulenten Zeiten überhaupt über mehrere Jahre nach vorne zu denken? Ich weiß doch gar nicht, was bis nächstes Jahr oder in 3 oder in 5 Jahren so alles los ist, welche Krise entsteht, welche Weltmacht ja mit welchen kuriosen Dingen hier vielleicht auftritt. Und wie soll ich dann als Mittelständler in meiner Organisation strategische Ziele und Entscheidungen festlegen, die mich jetzt schon für die nächsten Jahre binden? Wer kann sich das noch wagen? Und andersrum sage ich mit aller Begeisterung und aller Klarheit, wer kann es sich erlauben, das genau heute in dieser Zeit nicht zu tun? Und jeder Unternehmer muss heute Entscheidungen treffen für sein Unternehmen, die ihn auf jeden Fall aufgrund von Standorten, von Investitionen und von sonstigen Dingen mindestens über die nächsten 3, 5 bis 10 Jahre und länger ja binden. Und das kann ich nur machen, wenn ich mit einer entsprechenden Strategie arbeite. Und was bedeutet es tatsächlich, mit einer Strategie, mit strategischen Zielen und strategischen Maßnahmen zu arbeiten, die natürlich entsprechend auch runterzubrechen und dann natürlich unterjährig immer wieder zu reflektieren, haben wir diese strategischen Maßnahmen umgesetzt? Wie können wir die nächsten strategischen Maßnahmen mit Sicherheit auch in die Umsetzung bringen und welche Erkenntnisse resultieren wieder daraus? Und die Unternehmen, die es in den letzten Jahren geschafft haben, mit einer Strategie entsprechend zu handeln, haben auch interessanterweise die größten Krisensituationen überwunden, wie zum Beispiel die Corona-Zeit oder auch andere Dinge, die wir jetzt durch die Transformationsprozesse oder externen Einflussfaktoren erleben. Und was es heißt, mit einer Strategie und strategischen Zielen zu arbeiten, dazu geben wir gerne weitere Informationen. Da freue ich mich ja sehr auf entsprechende Fragen dazu. Unsere Prozess-Consultants stehen hier auch gerne Rede und Antwort. Und getreu dem Motto, man muss nicht schlechter sein, um besser zu werden, habe ich bis jetzt bei jedem Unternehmen, die auch in diesem Bereich glaubt, noch so gut aufgestellt zu sein, immer einen nächsten Reifegrad initiieren können. Deswegen hören Sie sich gerne mal an, was es heißt, in höchster Qualität mit einer Strategie zu arbeiten.
Werbung Ende.
Also was ich schon auch noch berichten kann, ist auch das Thema, wie wir vorgehen, um das vielleicht auch ein bisschen deutlich zu machen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen von einem Softwareunternehmen, mittelständisches Unternehmen, 30 Mitarbeiter, gut aufgestellt, verdienen Geld, also weit weg von einem Startup, sondern sind schon professionell, sind richtig gut. Und dort ging es wirklich vor ein paar Monaten um das Thema, wir brauchen eigentlich ein Budget und wir wollen eigentlich wirklich wissen, was wir im Quartal verdienen. Warum Quartal? Bei denen ist Quartal wichtig, weil die in unregelmäßigen Abständen ihre Ausgangsrechnung stellen, aber auf ein Quartal berechnet, betrachtet, macht das immer Sinn. Und dort haben wir dann einfach ein Budget im ersten Schritt entwickelt mit der Controlling-Abteilung zusammen. Und dabei passieren ja zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist, dass eine Person, die so eine klassische Buchhalterin ist, dadurch auch eine ganz andere Sichtbarkeit im Unternehmen erhält oder erlangt. Also die stellt jetzt inzwischen im Rahmen des Managementteams alle 3 Monate den Forecast vor und sagt, das letzte Quartal ist so und so gelaufen, wir haben das und das waren die Probleme, das waren unsere Möglichkeiten, wir haben das und das realisiert, so sehen die nächsten Monate bis zum Jahresende aus. Und ganz wichtig ist auch einfach zu sagen, es ist ja nicht so, dass wir das dann machen für unsere Kunden, sondern wir begleiten die Mitarbeiter, die es dort gibt, damit sie den nächsten Entwicklungsschritt nehmen oder erreichen können. Wir haben das wahrscheinlich, oder ich habe das in der Vergangenheit in Konzernen selber immer wieder gemacht und weiß deshalb ganz gut, wie man es machen kann. Und dieses Wissen wende ich einfach an. Also es geht nicht darum, etwas auszulagern, es uns zu geben und wir machen es dann so ein bisschen wie wenn ein Steuerberater eine Buchhaltung macht und alle paar Wochen kriegt man eine BWA, sondern wir befähigen die Person, damit sie es dann mit unserer Unterstützung am Anfang selber machen können, um es dann immer selbstständiger machen zu können. Und dann dienen wir eher noch so ein bisschen als Sparring-Partner, stellen nochmal kritische Fragen, optimieren den Prozess weiter. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also wir sind nicht ein Dienstleister, der dauerhaft was macht und damit ist es gut, sondern wir wollen mit den Menschen was entwickeln, was sie alleine eigenständig weiterführen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen.
Ja. Ein anderes Beispiel, glaube ich, was wir auch noch mal kurz berichten können, was ja auch bei vielen Klienten Thema ist, ich komme auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel noch mal darauf zurück gleich, ist das Thema natürlich Begleitung von Investitionsplanungen.
Ja.
So, wir haben ja immer wieder Klienten, die investieren auch in höherem Maße. Ja, und da bist du ja auch immer wieder im Einsatz und unterstützt.
Genau, das ist Tatsächlich eher vielleicht eine punktuelle Tätigkeit. Da geht es also nicht um das Aufsetzen eines dauerhaften Prozesses, aber es geht eigentlich darum, im ersten Schritt wirklich mal die Planung so richtig kritisch zu überprüfen, wie das vielleicht ein kritischer Banker auch machen würde, der dann einfach eine 5-Jahres-, 10-Jahres-Planung kriegt, um zu hinterfragen, sind die Annahmen, die dort getroffen wurden, die ja dann auch schon gebildet werden, in dem Fall ging es um die Investition in eine größere Maschine, die dann auch wieder zu erheblichen Umsatzsteigerungen führt, aber auch mehr Kosten und alles, was damit verbunden ist. Ist das plausibel? Macht das irgendwie Sinn? Wo sind da Sachen falsch abgebildet? Und das klingt natürlich trivial, aber das ist so ein bisschen die Person, die Planung erstellt haben, denen fehlt vielleicht einfach der kritische Blick von außen. Und im nächsten Schritt ging es einfach auch ganz stark darum, aus diesem Zahlen, Daten, Faktensumpf so ein bisschen einen Verkaufsprospekt auch zu machen, um so ein bisschen auch der Bank zu zeigen, den Kreditgebern zu zeigen, oder darzustellen, dass das macht Sinn mit dieser Investition. Die wird sich nach wenigen Jahren Bereich tragen. Die hat sich zwar noch nicht voll amortisiert, aber die werden jedes Jahr damit mehr Ergebnis machen. Und nach so und so vielen Jahren und Kapitaldienst hat sich das amortisiert. Und das ist etwas, wo man einfach einen Kunden wunderbar bei begleiten kann, wo die sehr dankbar sind. Man ist da wirklich auch einfach ein Stück weit, ja, auch wieder so eine Art Sparring-Partner für die Geschäftsführung, die teilweise vielleicht von den Banken auch gar nicht immer so gut beraten werden, die denen gar nicht klar ist, dass wenn sie vielleicht selber doch die Möglichkeit haben, mehr Eigenkapital reinzubringen, dass dann der Zinsaufwand jedes Jahr sinkt und diese ganzen Sachen, die eigentlich klar sind, man braucht einfach jemanden, der so ein bisschen das Unternehmen dabei begleitet. Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Beispiel, wo wir einen großen Mehrwert stiften konnten und auch mit dem Controlling eben gemeinsam eine tolle Präsentation erstellen konnten.
Ja, und es gibt auf jeden Fall auch Gegenüber, wie du es schon gerade gesagt hast. Ich meine, ich habe auf der einen Seite könnte ich es ja eventuell mit meinem Steuerberater auch machen, aber wenn ich es mit dem Strategieberater mache und das natürlich im Rahmen auch der entwickelten Strategie natürlich auch dann in einem Mehrjahresplan auch entsprechend argumentieren kann und das dann auch daraus ableiten kann, aus den strategischen Zielen, aus der Expansionsplanung und so weiter und das natürlich dann mit der Investitionsplanung abgleiche, habe ich natürlich eine ganz andere Professionalität in dem, wie ich es dann natürlich auch mit meinen Partnern, sprich Banken oder Finanziers oder auch Gesellschaftern, natürlich dann auch argumentieren kann. Also das hat ja eine andere Qualität und eine andere Tiefe. Und also eine enge Zusammenarbeit mit dem Steuerberater oder wenn es ein WP ist, der auch noch begleitet, ist natürlich extrem wichtig. Aber ich glaube, dass der Strategieberater hier auch eine wichtige, ja, Rolle auch einnehmen kann in so einer Begleitung, in so einem Prozess.
Ganz, ganz korrekt. Du hast absolut recht. Das könnte auch ein Steuerberater machen. Ich habe oftmals den Eindruck, wir machen gerne so Sachen, die so ein bisschen vergangenheitsorientiert sind. Befreundete Steuerberater würden jetzt sagen, das stimmt aber gar nicht. Und die haben natürlich auch recht. Aber eben, die gucken natürlich gerne auf das, was schon ist. Und wenn wir eben unsere Kunden an die Hand nehmen können und mit ihnen gemeinsam eine Planung verifizieren können und abchecken können, dann ist das einfach ein toller Mehrwert fürs Unternehmen. Und
Genau.
das Wichtige ist am Ende, dass dieses Darlehen genehmigt wird, dass die Gelder bezahlt werden, dass es die Investition in die Maschine getätigt werden kann und dann geht es da stark voran. Und es ist ein schönes Gefühl natürlich auch immer, ja, wenn man dort jemandem direkt helfen kann.
Da will ich auch nochmal reingehen, Michael. Ich finde das nochmal ganz wichtig auch, dass die Expertise da auch nochmal deutlich wird. Was wir ja bei unseren Klienten immer wieder haben, ist ja, dass die Klienten sehr ambitionierte Wachstumsziele haben. Das heißt also, wir haben ja aus einer Strategie heraus in der Regel Umsatzverdoppelungen, ja, oder noch mehr von der Ausgangsposition über das, was dann in 5 oder in den 10 Jahresschritten erfolgt. Und wer prüft denn hier an dieser Stelle? Du hast es gerade eben gesagt, wo die Rolle des Steuerberaters oftmals auch liegt und die ist auch gut so. Ja, aber wer prüft denn, ob das Unternehmen für die Wachstumsschritte der nächsten Jahre, die geplant sind, in der Geschwindigkeit auch, wie sie ja dann oftmals auch eintreten, und wir könnten jetzt hier zig Beispiele nennen, ob das Unternehmen dann auch in der Finanzstruktur und in der betriebswirtschaftlichen Basis gut aufgestellt ist?
Ja, das ist eine hervorragende Einsatzmöglichkeit für die CIC Finance. Und das ist auch keine riesengroße Beauftragung, muss man auch einfach mal sagen. Wie du eben sagtest, auf Basis der strategischen Ziele kommt die KPIs, die Planungs-, die Wachstumszahlen zu verifizieren. Ist es überhaupt, das Unternehmen überhaupt in der Lage? Das ist, glaube ich, kein Hexenwerk. Und das fällt vielleicht so einer, ich will überhaupt nicht abschätzig sagen, so einer reinen Buchhaltungsabteilung ein bisschen schwer, aber dafür sind wir da und uns macht es Spaß, unsere Kunden und das Controlling dabei zu unterstützen und diese Sachen abzuklopfen. Weil das ist ein Punkt. Das sehe ich ganz klar.
Ja, und was mir auch an der Stelle fehlt und was man nochmal klar herausarbeiten muss, ist, dass selbst bei den aus meiner Sicht vermeintlich professionellst aufgestellten Unternehmen die Verbindung zwischen den Strategiechecks und den Kennzahlen auf jeden Fall immer zu wenig ist. Das heißt also, inwieweit sind die Führungsentscheidungen auch in KPIs und in Zielzahlen auch verquickt? Ja, inwieweit werden sie belegt, gemessen? Und was ist aus den Maßnahmen auch dabei rausgekommen? Und sind die Strategiechecks verlinkt, ja, mit den entsprechenden KPIs und Zielzahlen? Ist klar, welche Führungskraft in welchem Strategiecheck über welche Zahlen redet? Welche Zahlen sind im KPI-Dashboard hinterlegt? Welche Zahlen sind für alle relevant? Welche Zahlen hat nur die jeweilige Abteilung? Und ich glaube, den Reifegrad einer Organisation in der Entwicklung eines KPI-Dashboards, ja, zu unterstützen und zu entwickeln, da haben wir noch viel offene Wiese nach vorne.
Ja, da muss man natürlich auch sehen, da gibt es auch durch moderne ERP-Systeme immer mehr Möglichkeiten, auch so ein Dashboard relativ einfach zu entwickeln. Aber das ist natürlich schon, ich will nicht sagen, dann langsam so die hohe Kunst, aber es wird dann zur hohen Kunst, wenn ich es halt wirklich auch in die tägliche oder zumindest in die monatliche Analyse mit einfließen lasse und die Dashboards nicht nur nutze als Teil eines Reporting Packages und dann wird es doch nicht angeguckt, sondern es ist wirklich etwas, was mit dem gearbeitet wird, mit dem das Management-Team einfach prüft, sind wir auf dem richtigen Weg. Und da sind wir natürlich auch bereit, ein Unternehmen zu unterstützen. Und das passt hervorragend in unseren Adlerprozess, wie wir mittels KPIs eben schauen, wie weit sind wir mit der Umsetzung der einzelnen strategischen, nicht mit der Umsetzung der strategischen Ziele, sondern mit der Erreichung der strategischen Ziele, eben mit der Umsetzung der Maßnahmen. Das passt wunderbar und ist ein Führungsinstrument, was wir auch quasi gerade mit im Zusammenspiel mit unseren Quartalsmeetings, mit unserem ganz normalen, ich sag mal, Adlerprozess hervorragend nutzen können, um die Organisation zu steuern. Ganz, ganz richtig, ja.
Ja, und der Grad der Integration, jetzt spiele ich den Ball wieder zurück
Ja.
zum Faktor Mensch. Das heißt also, ich werde doch als Mitarbeiter in einem Unternehmen nur dann vom Betroffenen zum Beteiligten, wenn ich auch weiß und sehe, wo wir stehen und was die
Natürlich.
Ergebnisse sind. Und wie viele Mitarbeiter wissen in ihrem Unternehmen, was die Lage gerade im Moment sagt, wo wir in welchen Zahlen wir gut sind, in welchen Zahlen wir nicht gut sind, wo wir die Zahlen beeinflussen können, wo wir dazu beitragen, dass eine Zahl auch besser wird oder werden kann, wo wir da stehen. Also sag mir bitte die Unternehmen, die wirklich in der Gänze es geschafft haben, vor allen Dingen auch Blue-Colored-Mitarbeiter, das ist ja unser großes Thema, dass wir auch die auf die Reise mitnehmen und dass die Kolonnen auf der Baustelle ein Bewusstsein dafür haben, ja, was sie dazu beitragen können, dass die Ökonomie in dem Unternehmen besser wird, dass die Prozesse besser werden, wie sich die Krankentage entwickeln, was sie selber dazu beitragen können und letztendlich natürlich auch im Idealfall, wenn sie das mit beeinflussen, auch daran partizipieren. Ja?
Ja.
Und das ist, und dass das möglich ist, das zeigen wir ja nun. Aber ich glaube, hier sind wir nochmal gefordert, gefragt und ich glaube, da hast du viele Ansätze und Möglichkeiten, Unternehmen an der Stelle zu helfen.
Absolut. Also ich habe gerade mal so ein bisschen überlegt, wie war das denn eigentlich früher so in den Konzernen? Und da hat der normale Mitarbeiter gar nichts gewusst von den Zahlen. Da ist man froh genug, wenn man alle
Hast du
3 Monate
recht.
mal irgendwelche Umsatzzahlen um die Ohren bekommt,
Ja.
ob man die dann versteht oder ob man sich dafür interessiert, ist was ganz anderes. Aber dass das wirklich runtergebrochen wird auf den eigenen Bereich, auf die eigene Abteilung, wie du eben sagst, auf die einzelne Kolonne einer Baustelle, das passiert nicht. Und das ist eigentlich schade, weil die Leute lechzen ja nach dem Wissen, nicht aus Neugierde, sondern einfach um zu wissen, was ist denn mein Beitrag? Wo kann ich mich sichtbar machen? Wo kann ich einen Beitrag leisten? Die Leute haben da Lust darauf. Im Kleinen machen die das ja längst. Die leiten einen Fußballverein, die kümmern sich um irgendwas in der Kirchengemeinde, in einem Musikverein und im Unternehmen werden sie irgendwie vergessen. Und das ist eigentlich schade, weil ja, man lässt natürlich ganz viel Energie liegen und ja, man schafft es nicht, auf die Straße die PS zu bringen.
Ja.
Ganz einfach. Ja. Aber das ist
Ja.
nichts, aber das ist natürlich auch nichts, was von heute auf morgen passieren wird.
Genau,
Das ist ein
genau,
ganz
genau.
langer Prozess. der auch mal erstmal dann auch wirklich auf Ebene der Geschäftsleitung ansetzen muss, im Sinne von, dürfen wir denn diese Informationen überhaupt teilen? Ist dafür unsere Mitarbeiterschaft mündig genug? Also da gibt es ja auch viele Unternehmer, die gerade auch vielleicht auch sagen, oh, das will ich eigentlich gar nicht, dass es das so bekannt wird, wie erfolgreich wir eigentlich sind, und sehen gar nicht die Möglichkeiten, dass man wirklich Leute beteiligen kann an diesem Wissen, um am Ende noch mehr Schlagkraft zu generieren. Ja.
Je mehr ich messbar machen kann, desto mehr Möglichkeiten habe ich, durch die richtigen Maßnahmen Dinge auch zu verändern. Und dann auch zu messen, was die Veränderung bringt. Und ich finde es sehr spannend auch, dass natürlich auch ein Leitbild- und Kulturteam oder ein Team Baustelle oder wie auch immer, die müssen auch, natürlich auch ihre KPIs haben, mit denen sie arbeiten. Und da gibt es nun so schöne Beispiele, was wir da machen können, dass die genau wissen, was sie verändern, was ihre Arbeit nachher auch bewirkt, ja, und wo man steht, wo man auch im Benchmark steht, dann auch zu den anderen Unternehmen. Also ich glaube, es liegt in der Natur unseres Menschen, dass, wenn ich weiß, wo ich gerade stehe, einen anderen Bezug habe und mich anders da auch integriere und beteiligt fühle.
Absolut. Und das schafft ja auch zum einen auch einen irren Stolz. Und da muss man sich auch nicht mehr Gedanken machen über das Thema Arbeitgebermarke. Und kann ich das Unternehmen meinem besten Freund empfehlen? Solche Fragestellungen, das erübt sich ja dann alles. Also das erübrigt sich alles. Also das ist so eine Stärke. Und ja, wie du schon sagst, wir sind da gerne bereit, im Rahmen unseres Organisationsentwicklungsprozesses eben einzugreifen und zu unterstützen, wo wir noch können.
Ja, also wir sehen auf jeden Fall, Michael, die CEC Finance hat sich eine gute Startposition jetzt geschaffen. Es ist doch einiges passiert in den letzten Monaten, und da geht es jetzt weiter. Und wir können ja nur noch mal dafür werben, sich entweder mit dir oder mit Davide direkt in Verbindung zu setzen, ja, dass ihr entsprechend da vermitteln könnt, agieren könnt und natürlich die Veranstaltungen zu besuchen. Und ich denke, getreu dem Motto, man muss nicht schlecht sein, um besser zu werden, gibt es hier jede Menge Möglichkeiten, was man machen kann, um hier professionell und gut zu agieren und aufgestellt zu sein.
Jawohl, ganz richtig.
Ja, lieber Michael, dann sage ich erstmal an der Stelle wieder danke. Ja, auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja,
sehr wir können gerne.
Über Vielen Dank. Fußball und Golf reden, ja, die uns beide auch immer wieder bewegen. Ja, also daher, ja, für dich eine Sommerpause. Ich habe gerade die deutsche Meisterschaft bejubelt, der größte Erfolg seit 40 Jahren. Die Eintracht macht Pause, Gladbach holt Titel. Ja, so das kann ich mal große Klappe haben im Moment. Und ja, unser Golf-Rematch ist auch terminiert. Also von daher,
ja. Wir sind gut aufgestellt.
Ja. Genau, jetzt geht's weiter. Ja. Lieber Michael, vielen, vielen Dank und frohes Schaffen und viele schöne Veranstaltungen. Auch die nächsten Roundtables stehen an. Wer Lust hat, schaut mal auf die Homepage. Und die nächsten Termine, ich glaube, einer ist jetzt noch, aber wir wollen heute jetzt nicht das Datum spoilern, einer ist demnächst, und dann geht es ab Herbst, geht es wieder richtig los, gibt es wieder viele Termine, auch in allen Regionen in Deutschland, also von daher einfach mal die Homepage sich anschauen oder direkt Kontakt aufnehmen mit diesem Herrn hier, mit Michael Benedikt. Vielen Dank, Dankeschön. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ganz herzlichen Dank, schönen Dank, Andreas, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, gerne. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Das war Adlerblick, der Impulsgeber-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Ihre Bewertung. Und natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Abonnieren Sie uns gerne auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Alle weiteren Informationen sowie den Link zu unserer Website finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie zukunftsorientiert.